Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 27 bis 30 der Sure 89, Fajr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Nachdem zuvor von dem Unerfreulichen, dass jene, die auf Erden frevelten, im ewigen Jenseits zu erwarten haben, die Rede war, sind nun jene, die sich auf dem Wege zu Gott bemühten, angesprochen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Doch du, beruhigte Seele, kehre zurück zu deinem Herrn, beglückt und zufrieden ob seiner Zufriedenheit mit dir. Reihe dich ein in den Kreis meiner Diener und tritt ein ins Paradies.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastore.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 27. September 2022, gleich dem 5. März 1401, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder«. Dann geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag unter dem Titel »Quad, der China-Faktor«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran. Über Horizontradar Sepher wird bald einsatzbereit sein. Amir Abdullahian und Griffiths sprechen über Jemen, Afghanistan und Syrien. Amir Abdullahian, IAEA muss auf technischer Basis handeln. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran. Über Horizontradar Sepher wird bald einsatzbereit sein. Der Stellvertreter des Luftverteidigungskommandanten der Armee der Islamischen Republik Iran gab bekannt, dass das Über Horizontradar Sepher bald einsatzbereit sein werde. Brigadegeneral Ali Reza Elhami, der stellvertretende Befehlshaber der Luftverteidigung der Islamischen Republik Iran, sagte am Montag in einem Gespräch mit Radio Teheran, bald werden wir ein einheimisches Überhorizontradar haben. Ein solches Radar besitzen mehrere Länder in der Welt, aber weniger als 5 Länder davon sind in der Lage, dieses einheimisch herzustellen. Der stellvertretende Befehlshaber der Luftverteidigung der Islamischen Republik Iran sagte weiter, das Überhorizontradar Sepher mit einer Reichweite von 3000 Kilometern bietet eine exzellente Operationsmöglichkeit für die Luftverteidigung. Er fügte hinzu, dieses Radar kann alle Arten von Flugzeugen, von kommerziellen Flugzeugen bis Kampfjets, Kommando- und Kontrollflugzeuge, Kommunikationsflugzeuge und Drohnen überwachen. Weiter sagte Brigadegeneral Elhami, dieses Radar ist in der Lage, alle Bedrohungen aus der Luft zu erkennen und den Streitkräften die Informationen für die Entscheidungsfindung und Gegenmaßnahmen bereitzustellen. Heute haben wir ein nach dem geehrten Propheten benanntes lokales Kommando- und Kontrollnetzwerk, das das umfassendste, dynamischste und modernste Kommando- und Kontrollnetzwerk sowohl im militärischen als auch im zivilen Bereich ist, hob er hervor und wies abschließend darauf hin, dass demnächst die Rakete Bovar 373 mit einer Reichweite von 300 Kilometern in den Zyklus der Luftverteidigung des Heeres aufgenommen werde. Den Streitkräften der Islamischen Republik Iran ist es trotz der umfassenden anti-iranischen Sanktionen gelungen, die fortschrittlichste militärische Ausrüstung zu entwerfen und zu bauen. Amir Abdullahian und Griffiths sprechen über Jemen, Afghanistan und Syrien. Außenminister Hossein Amir Abdullahian, der sich anlässlich der 77. UN-Vollversammlung in New York aufhält, traf sich mit Martin Griffiths, dem UN-Koordinator für humanitäre Angelegenheiten, und erörterte die humanitäre Lage der Menschen im Jemen, in Afghanistan, in Syrien und in der Ukraine. Bei diesem Treffen würdigte Amir Abdullahian die Bemühungen von Griffiths, die Probleme zu verringern, und betonte die Unterstützung Irans für die Fortsetzung der internationalen humanitären Bemühungen zur Reduzierung des menschlichen Leidens. Der iranische Außenminister fügte hinzu, es wird erwartet, dass die UNO der Aufhebung der humanitären Blockade des jemenitischen Volkes Aufmerksamkeit schenken wird, zusammen mit der Aufnahme echter politischer Gespräche innerhalb der jemenitischen Parteien, um den Waffenstillstand in diesem Land fortzusetzen. Der Rückblick auf die politischen Entwicklungen und die humanitäre Situation in Afghanistan und Syrien war eines der weiteren Themen des Gesprächs zwischen Amir Abdullahian und Griffiths. Amir Abdullahian erklärte, dass nahezu 5 Millionen afghanische Flüchtlinge und Einwanderer in Iran leben und täglich eine weitere beträchtliche Anzahl von ihnen über die gemeinsame Grenze in den Iran komme, es jedoch von der humanitären Hilfe der Vereinten Nationen für diese große Zahl und insbesondere für die neuen Flüchtlinge aus Afghanistan keine Nachrichten in Iran gebe. Außerdem betonte er die Notwendigkeit einer gerechten Verteilung der humanitären Hilfen unter dem gesamten syrischen Volk und forderte eine ernsthaftere Aufmerksamkeit internationaler Hilfsorganisationen für das syrische Volk. Amir Abdullahian erläuterte auch die iranischen Bemühungen für die Beendigung des Krieges in der Ukraine und betonte die Notwendigkeit, der Situation der ukrainischen Flüchtlinge Aufmerksamkeit zu schenken. Griffiths würdigte die Aufnahme afghanischer Flüchtlinge in Iran und bezeichnete Iran als einzigartiges Beispiel für Aufnahme und Hilfsleistungen für Flüchtlinge in der Welt. Er wies auf den Mangel an ausreichenden Mitteln der UNO hin, um den humanitären Bedarf in den 3 genannten Ländern zu decken, und stellte fest, dass einige Geberländer ihren finanziellen Verpflichtungen trotz ihrer Hilfszusagen nicht nachgekommen seien. Der UN-Koordinator für humanitäre Angelegenheiten verwies auf seine Gespräche mit den Verantwortlichen der an der Afghanistan-Krise beteiligten Länder und sprach die Frage an, wie humanitäre Hilfe geleistet werden könne. Den politischen Dialog bezeichnete Griffiths als notwendig, um den Waffenstillstand fortzusetzen und wirtschaftliche Stabilität im Jemen herzustellen. Außerdem würdigte er die unvoreingenommene Aufmerksamkeit Irans gegenüber der Ukraine-Krise. Amir Abdullahian: IAEA muss auf technischer Basis handeln. Außenminister Hossein Amir Abdullahian erklärte, Iran sei bereit, die Fragen der Internationalen Atomenergiebehörde zu beantworten, aber die Agentur müsse auf technischer, nicht auf politischer Basis handeln. Am Montag sagte der iranische Außenminister in einem Interview mit Al-Monitor bezüglich der Überwachungs- und Sicherheitsfragen der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA und deren Schließung: Wir haben kein Problem bei der Zusammenarbeit mit der Agentur. Unsere Zusammenarbeit im Rahmen der Sicherheitsvorkehrungen geht weiter. Die IAEA-Kameras sind installiert und setzen ihre Überwachung fort. Amir Abdullahian fügte hinzu, aber wir haben die freiwilligen und weiteren Maßnahmen, die wir ergriffen hatten, einschließlich der freiwillig installierten Kameras gestoppt. Dies war die Reaktion auf die IAEA-Resolution gegen Iran vor 4 Monaten. Der iranische Außenminister fuhr fort, die USA und die 3 europäischen Länder haben etwas falsch gemacht. Denn während wir mitten in den Verhandlungen steckten, haben sie die Resolution herausgegeben. Unser Problem mit der Internationalen Atomenergiebehörde ist, dass sie politisch handelt. Wenn sich die Agentur auf ihre Verantwortung und fachliche Aufgabe konzentriert, werden wir unsere Zusammenarbeit mit der Agentur in dieser Richtung verstärken. So Amir Abdullahian weiter. Ergänzend sagte er, wir in Iran führen 2% der weltweiten nuklearen Aktivitäten durch. Und das in einem friedlichen Rahmen, aber 37% der IAEA-Inspektionen werden in Iran gemacht. Abschließend sagte der iranische Außenminister, die haltlosen Anschuldigungen, die jetzt auf der Agenda der Agentur gegen Iran stehen, müssen beseitigt werden. Rafael Grossi, der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde, gab am Montag bekannt, dass die Gespräche mit Iran zur Klärung der verbliebenen Sicherheitsfragen nach einem Treffen mit Mohammad Islami, dem Leiter der iranischen Atomenergieorganisation, der nach Wien gereist ist, wieder aufgenommen wurden. Iran: Revolutionsgarden greifen Stellungen von Terroristen in irakischer Kurdenregion an. Die iranischen Revolutionsgarden Sepah haben erneut Stellungen von terroristischen Gruppen in der irakischen Kurdenregion angegriffen. Laut einem von der Nachrichtenagentur Tasnim veröffentlichten Bericht begannen die Bodentruppen der islamisch-iranischen Revolutionsgarden am Montagmorgen eine neue Runde von Artillerie- und Drohnenangriffen auf die Stellungen von Terroristen im Nordirak. Dem Bericht zufolge haben die Revolutionsgarden bei der Operation intelligente und Präzisionswaffen eingesetzt und Versammlungsorte, Trainingslager und Operationsräume der Terrorgruppen in der irakischen Kurdenregion bombardiert. Vor 2 Tagen hatten die Revolutionsgarden Terrorstützpunkte in der irakischen Kurdenregion angegriffen, nachdem Terroristen versucht hatten, Aufstände und Unruhen in Städten an der Westgrenze Iran zu entfachen. Die Revolutionsgarden teilten damals in einer Erklärung mit, dass die iranischen Streitkräfte entschieden auf die Terroranschläge reagierten, nachdem die Verantwortungsträger der irakischen Kurdenregion es versäumt hatten, angemessene Maßnahmen zu ergreifen und zahlreichen Warnungen, die ihnen vor den Terroranschlägen gegeben wurden, nicht gebührend Beachtung geschenkt hatten. Die Erklärung fügte hinzu, dass die Operationen fortgesetzt würden, um eine nachhaltige Sicherheit an den Grenzen des Landes zu gewährleisten und Terroristen zu bestrafen, sowie Verantwortliche im Nordirak für die Erfüllung ihrer gesetzlichen Pflichten in Übereinstimmung mit internationalen Regelungen zur Rechenschaft zu ziehen. Iran hat die Verantwortungsträger der irakischen Kurdenregion bei unzähligen Gelegenheiten gewarnt, dass man die Präsenz und Aktivitäten terroristischer Gruppen entlang der nordwestiranischen Grenze nicht tolerieren werde und betont, das Land werde entschieden reagieren, falls diese Gebiete zu einem Zentrum von Terroristen gegen die Islamische Republik werden sollten. Snowden wird durch Putins Unterschrift zum russischen Staatsbürger. Edward Snowden, ehemaliger Mitarbeiter des US-amerikanischen Geheimdienstes NSA, National Security Agency, und Whistleblower, ist am Montag auf Geheiß von Wladimir Putin russischer Staatsbürger geworden. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte gegenüber Nachrichtenagenturen, Snowden habe die russische Staatsbürgerschaft auf eigenen Wunsch erhalten. Die Verlängerung von Snowdens Aufenthaltserlaubnis hatte sich aufgrund der Corona-Pandemie verzögert. In einem Dekret, das der russische Präsident am Montag unterzeichnete, wurden die Namen von 75 ausländischen Staatsangehörigen aufgelistet, die nun russische Staatsbürger sind, darunter auch der Name von Snowden. Das Dekret wurde auf einer Webseite der Regierung veröffentlicht. Snowden war Mitarbeiter des größten US-Geheimdienstes NSA, National Security Agency. Im Jahr 2013 hatte er die massenhafte Ausspähung von E-Mails, Telefonaten und Internetaktivitäten der Bürger durch die US-Geheimdienste im Namen der nationalen Sicherheit bekannt gemacht und geheime Dokumente veröffentlicht. Die Aufdeckung des Programms im Jahr 2013 war die erste von mehreren Enthüllungen Snowdens, die schließlich offenbarten, dass der Abhörskandal globale Ausmaße hatte und auch zahlreiche führende Politiker ausspioniert wurden. So soll unter anderem ein Handy der früheren deutschen Kanzlerin Angela Merkel Ziel eines Lauschangriffs gewesen sein. Die US-Bundespolizei FBI hat Snowden des Diebstahls von US-Regierungsdokumenten und der Spionage beschuldigt. Kehrt er in die USA zurück, droht ihm voraussichtlich eine hohe Gefängnisstrafe. Snowden hat wiederholt erklärt, dass er bereit sei, in seine Heimatstadt zurückzukehren, wenn er die Garantie für ein faires Verfahren erhalte. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 25 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 19 Grad, Mashhad 18 Grad, Isfahan 24 Grad, Shiraz 22 Grad und Bandarabas 30 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mehdi Yarmoui mit dem Titel Tamoshokon, das heißt Schau zu.
مرا دیوانه میخواستی، تماشا کن تماشا کن، همی شاهانه میخواستی. تماشا کن تماشا کن، مرا از خود جدا کردی، ببین با من چه ها کردی. اگر ویرانه میخواستی تماشا کن تماشا کن. سپردم روزگارم را به دستت، شکستم 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 داد نگاه چین دستت، شکستم شکستم. دلم از چشم تو افتاد، همین پیمان دستم داد، شکستم شکستم. عجب وزنی عجب شوری، عجب عیشی عجب نوشی. ببین مهمانی از مینه، منو درد فراموشی. برای فتح دستان چقدر بیهود جنگیدن، تو هم دست رقیبانی، خودت با چشم خود دیدن. سپردم روزگارم را به دستم، شکستم 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 داد نگاه چیر دستت، شکستم شکستم. دلم از چشم تو افتاد، همین پیمان دستم داد، شکستم شکستم.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Einen schönen guten Tag an unsere liebe Hörerfreunde. Wir sind heute mit einer neuen Folge aus der Beitragsreihe Iranische Dörfer und ihre Attraktionen für Sie da. Wie Sie sich bestimmt erinnern können, haben wir das letzte Mal über eine anziehende Natursehenswürdigkeit mit vielen Wasserquellen, einem strömenden Fluss und schönen Wäldern gesprochen, nämlich von einer Gegend namens Rijab, die 120 Kilometer nordwestlich der Stadt Kermanschah liegt und 15 Gemeinden besitzt. Und da das Dorf eine historisch-kulturelle Vergangenheit und sehr viele natürliche Attraktionen aufweist, zählt es zu einer der Tourismuszentren Irans. Wir haben auch erwähnt, dass es unter den Dorfbewohnern ähnliche Sitten und Gebräuche gibt wie in allen anderen Städten Irans, die sich jedoch manchmal bei deren Ausführung unterscheiden. Besondere Anlässe wie etwa religiöse Feiertage, das Begleiten von Hajj-Pilgern, Hochzeits- und Trauerfeiern sowie einheimische Zeremonien gehören zu den kulturellen Attraktionen Rijabs. Im ersten Teil unserer heutigen Sendung wollen wir über die üblichen Sitten und Gebräuche dieses Gebietes sprechen. Bleiben Sie also dran. Durch die gebirgige Lage von Rijab kommt es zu einer ständigen Veränderung der Luftfeuchtigkeit. Wegen der sandsteilen Abhänge der grünen Täler in Gegenden mit kaltem Klima und der Pflanzenbedeckung in den höheren Regionen sowie unterschiedlichen Jahreszeiten wohnen die Bewohner dieser Ortschaft wie Nomaden. Ihr Nomadenleben spielt sich so ab, dass sie im Winter in ihrem Dorf bleiben und Viehzucht betreiben und im Sommer in ihre Sommerquartiere übersiedeln. In Gegenden also wie Sarde, Sayed Mohammed, Piran, Yaran, Qale Qal'e und Abu Jane gelegen in den grünen Bergen und Tälern von Dalahu. Das Leben der Nomaden in den schwarzen und nebeneinander gereihten Zelten in der grünen, unberührten Natur sorgt für einen noch schöneren Anblick. Liebe Hörerfreunde, die islamischen Festtage Eid al-Fitr, der letzte Tag des Fastenmonats Ramadan und Qurban, das Opferfest, werden in dieser Region ähnlich wie in all anderen Gebieten begangen, allerdings mit dem Unterschied, dass an jenen bestimmten Tagen die Dorfbewohner ein Schaf oder ein Kuh schlachten und das Fleisch unter den armen Leuten von Rijab verteilen. Zum Fetr-Fest oder einen Tag zuvor spendet das Familienoberhaupt die Fetr-Abgabe, die Muslime zum Ende des Fastenmonats Ramadan zu bezahlen haben, an bedürftige Bewohner im Ort. Am Abend vor dem Fest ertönt aus den Lautsprechern des Dorfmoschee Koranrezitationen und am darauf folgenden Morgen früh vor Sonnenaufgang gehen die Einwohner der Ortschaft in die Moschee und zelebrieren das besondere Gebet dieses Festtages. Danach, wenn die Sonne aufgegangen ist, versammeln sich die Dorfbewohner in einer langen Reihe und gratulieren sich gegenseitig zu dem feierlichen Ereignis. Sie vergessen ihre Zwistigkeiten mit anderen Personen und schließen Frieden miteinander. Danach besuchen sie gemeinsam Familien, die im vergangenen Jahr einen Todesfall zu beklagen hatten, und beten für die Verstorbenen. Daraufhin geht jede Familie zu sich nach Hause, um zu frühstücken, denn nach dem Mahl finden die Besuche von Verwandten und Nachbarn statt. Diese Zeremonie wird in fast allen Dörfern von Rijab auf die gleiche Weise vollzogen.
Ebenso wird auch die Geburt von Prophet Mohammed im arabischen Monat Rabiul Awwal von den Bewohnern der Region Rijab äußerst groß und prächtig begangen. An diesen Tagen wird gesungen und die Gäste werden in Häusern und Moscheen mit Essen bedient und Tage und Nächte lang feiern die Leute dieser Gegend dieses große und freudige Ereignis. Die meisten Bewohner opfern Schafe und andere Tiere und verteilen das Fleisch unter den Armen. Dieser Brauch wird allerdings bei den Sodot, den Nachkommen des Propheten Mohammed, auf eine andere Weise gefeiert. Die Sodot laden alle Bewohner zu sich ein. Es findet ein bestimmtes Programm statt und es wird gesungen und Daf gespielt, wobei es sich bei Daf um eine Rahmentrommel handelt. Danach gibt es Mittag oder Abendessen. Die Bewohner von Rijab haben auch beim Empfang der Hajj-Pilger ein bestimmtes und eigenes Ritual. Jedes Jahr reisen Bewohner der Ortschaft nach Mekka in Saudi-Arabien, um dort die große oder kleine Pilgerfahrt zu vollziehen, wobei sie vor der Fahrt noch von den Dorfbewohnern begleitet werden. Bei der Rückkehr von der Wallfahrt werden sie dann mit Daf-Klängen und bestimmten Parolen empfangen. Die Bewohner stellen sich dabei in einer Reihe an den Straßenseiten auf und einer singt mit guter Stimme eine Strophe vor, wobei ihm am Ende jeder Strophe die Menschenmenge antwortet. Nach seiner Ankunft und für die Dauer bis zu einem Monat wird der Haji, wie sich der Mekka-Pilger nun nennt, von den Nachbarn und Bewohnern gruppenweise besucht und man gratuliert ihm zu seiner Pilgerfahrt. Liebe Hörerfreunde, wie wir vorhin schon erwähnt haben, besitzt die Region Rijab 15 Dörfer, die allesamt gemeinsam klimatisch und kulturell Besonderheiten aufweisen. Im zweiten Teil unserer heutigen Sendung wollen wir Ihnen das Dorf Sarde vorstellen, das sich in einigen Punkten von den anderen Ortschaften dieser Gegend unterscheidet. Sarde ist die einzige Gemeinde in diesem Gebiet, in dem noch immer auf Altpersisch-Sassanidisch gesprochen wird und wo noch viele antike Bauten zu sehen sind. Aber für viele Menschen ist der Name Sarde nicht wegen seiner historischen und natürlichen Sehenswürdigkeiten bekannt, sondern er erinnert uns an den Angriff mit C-Waffen durch den ehemaligen irakischen Diktator Saddam Hussein im Januar 1988, während des auferlegten Krieges gegen den Iran. Bei dem C-Angriff auf das Dorf starben 30% seiner Bewohner, etwa 275 Leute, gleich am ersten Tag. Die Überlebenden, junge und alte Personen, haben ein gemeinsames Leid. Sie haben alle einen ihrer liebsten Angehörigen verloren und trauern mit ihren Wunden, an Atemkrankheiten und Krebs leidend, um ihre Toten. Dieses Leid erzählt uns von den schlechten Zeiten des Dorfes. Das Dorf Sarde liegt 40 Kilometer entfernt von der Stadt Kerengarb, an der Grenze von Irak und dem Irak. Im Norden erhebt sich der hohe Berg Kamar und im Westen liegt der tiefe Abgrund, von dem aus die Weide Sahab zu sehen ist. Östlich sieht man den Berg Dollau. Die Dorfbewohner sind meistens Gärtner, Landwirte und Viehzüchter. Bis 1975 lebten die Einwohner noch in der Ortschaft, die sich heute Sarde nennt. Danach baute eine Gruppe von Archäologen in einer Gegend namens Ban Gumbat Wohnhäuser, in die die junge Generation übersiedelte. So wurde das Dorf Sarde in zwei Teile aufgegliedert, Sarde und Ban Gumbat. Die meisten Menschen leben aber im Ban Gumbat. Historisch betrachtet ist Sarde ein sehr alter Ort, der auf die Zeit der Parther und Sassaniden zurückgeht. Die Burg Yazdegerd und die historischen Bauten sind Zeichen dafür. Strategisch gesehen wird durch den Berg Shahneshin im Nordwesten des Dorfes ein wichtiger Überblick über die Ortschaften Sarepol-e-Sahab, Qasr-e-Shirin und Grenze zwischen Iran und dem Irak geschaffen. Das Trinkwasser kommt von einem anderen Berg namens Dalahu, und zwar aus der Ruslan-Quelle, die im gleichnamigen Ort liegt. Der Wald rund um die Gemeinde ist mit Eichen und Wildpistazien bedeckt. In den Gärten wachsen Oliven, Granatäpfel, Feigen und Walnussbäume. Auch Weinstöcke gedeihen dort prächtig. Die Pilgerorte Baba Yadegar, Dawud, Seyyed Darwish und andere Sehenswürdigkeiten wie die Ruslanquelle liegen in der Nähe des Dorfes. Nun jedoch, liebe Hörerfreunde, sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Bis zum nächsten Mal. Gott schütze Sie.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück über Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm, von Muhammad al-Islami mit dem Titel Amine Khuda, auf Deutsch Gottes Vertraute.
امام رسول پیشوای سلیم امین خدا محبت جبرئیل کریمی که چرخ فلک طور اوست همه نورها پرتو مخلوق آدم هنوز
يا جميل الشيم جميل الشيم نبي البرايا شفيع الأمم شفيع مطاع نبي كريم وسيم جسيم بسيم وسيم الهدى
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag unter dem Titel Quad der China-Faktor. Weiterhin guten Empfang.
To France, yesterday's attacks on other things.
Some say that he does have ties to Muslim extremists, I don't know.
Der quadrilaterale Sicherheitsdialog, Quad, bestehend aus den Vereinigten Staaten, Japan, Indien und Australien, wächst zur wichtigsten multilateralen Gruppe heran und gestaltet die geoökonomische Zukunft sowie die strategische Ausrichtung des Indopazifiks. Seit Joe Biden sein Amt als US-Präsident antrat, ist die Stärkung der Gruppe zu einer zentralen Säule in Washingtons strategischem Plan geworden, um effektiver mit China zu konkurrieren. Die Quad-Führer vermeiden es, verteidigungsbezogene Initiativen öffentlich zu diskutieren, aber der Zweck der Gruppe ist unbestreitbar strategisch und hat eine wichtige Mission zu erfüllen, ein Gegengewicht zu Pekings wachsendem wirtschaftlichen und politischem Einfluss in der Indo-Pazifik-Region zu schaffen. Die Idee eines Quad-Dialogs zwischen den USA, Japan, Indien und Australien wurde um 2007 vom damaligen japanischen Premierminister Shinzo Abe aufgebracht, 3 Jahre, nachdem die 4 Nationen die Tsunami-Kerngruppe gebildet hatten, um nach dem Tsunami von 2004 im Indischen Ozean bei der Katastrophenhilfe zusammenzuarbeiten. Das Quad-Bündnis wurde jedoch 10 Jahre später, im Jahr 2017, während der Trump-Administration wiederbelebt. Später wurde es von der Biden-Administration als Instrument zur Bekämpfung von Chinas, ein Gürtel- und eine Straße-Initiative gefeiert, durch die das Land internationale Investitionen nutzt, um Einfluss in ganz Eurasien und Afrika aufzubauen. In nur einem Jahr hat das Bündnis 4 Gipfeltreffen abgehalten, das letzte in Tokio im Mai dieses Jahres. Japanischer Staatsbürger. Japan sagte nach dem Zweiten Weltkrieg, dass es keine Kriege mehr anfangen würde und versprach, ein friedliches Land zu sein, aber es hat seine Versprechen ständig gebrochen.
Ich denke,
Die USA haben den sogenannten Quad-Mechanismus geschmiedet, da sie darauf abzielen, die Welt zu beherrschen und ihre Hegemonie aufrechtzuerhalten. Er dient nicht ausschließlich der Entwicklung der Wirtschaft und der Förderung des Friedens. Er hat auch die militärische Absicht, Kriege zu provozieren. Der Quad-Mechanismus sollte sofort fallen gelassen werden, wenn es wirklich dem Weltfrieden dienen soll. Jetzt führen die USA den Vorstoß für die Osterweiterung der NATO an. Wir wollen solche Praktiken beenden, und das ist für die Wahrung des Weltfriedens von entscheidender Bedeutung. Die Quad-Allianz hat nun zugesagt, in den nächsten 5 Jahren mehr als 50 Milliarden US-Dollar an Infrastrukturhilfe und Investitionen im Indopazifik bereitzustellen, um Chinas wirtschaftlichen Einfluss in der Region entgegenzuwirken. Unter Biden haben die Amerikaner die Bemühungen von Quad offenbar auf Themen wie Wirtschaft, Technologie, Klimawandel, öffentliche Gesundheit, Cybersicherheit und Bewusstsein für maritime Bereiche MDA konzentriert, ohne verteidigungsbezogene Initiativen zu veröffentlichen. Washington sagt, es strebe keine Konfrontation mit China an, plädiert aber gleichzeitig öffentlich für das, was es als China-Bedrohung bezeichnet.
Nothing is inevitable. I think that's
Anthony Blinken, US-Außenminister. Nichts ist unvermeidlich. Ich denke, das Einzige, was im Leben unvermeidlich ist, sind der Tod und die Steuern, wie schon oft gesagt wurde. Aber darüber hinaus, nein. Trotzdem denke ich, dass wir die Bedenken teilen, dass China in den letzten Jahren zu Hause und in der Region und sogar möglicherweise darüber hinaus aggressiver agiert hat. Aber wie gesagt, was uns zusammenbringt, was uns eint, ist eine positive Vision für das, was die Zukunft bringen kann. Aber auch eine Verpflichtung, das regelbasierte System zu verteidigen, das wir in all den Jahren mit viel Zeit und Mühe aufgebaut haben. Hinter dem Deckmantel des freien und offenen Indo-Pazifik hat Quad eine sogenannte Indo-Pazifik-Partnerschaft für Achtsamkeit im maritimen Bereich ins Leben gerufen, die sich angeblich auf das konzentrieren soll, was sie die Bekämpfung von Chinas illegaler Fischerei nennt.
Today in Melbourne, our overarching focus was on
Marys Payne, Australiens Außenministerin. Heute lag unser übergreifender Fokus in Melbourne auf dem Indopazifik. Wir einigten uns darauf, die Zusammenarbeit der Quad-Cyber- und Terrorismusbekämpfung zu stärken, unter anderem durch die Koordinierung der Bemühungen zur Bekämpfung von Bedrohungen durch Erpressungssoftware. Wir haben in Absprache mit unseren Partnern über humanitäre und Katastrophenhilfe und die Bereitstellung lebenswichtiger Infrastruktur gesprochen, die klimaangepasst und klimaresistent ist. Wir haben vereinbart, die Unterstützung der maritimen Sicherheit für Partner im Indopazifik zu verstärken, um ihre Achtsamkeit im maritimen Bereich zu stärken, sowie ihre Fähigkeit, ihre Offshore-Ressourcen zu entwickeln, um die Freiheit der Schifffahrt und des Überflugs zu gewährleisten und Herausforderungen wie illegales Fischen zu bewältigen. Traditionell verlassen sich die US-Verbündeten in Asien in Bezug auf ihre Sicherheit auf Washington, koordinieren sich aber bezüglich Handel und Wirtschaft mit China. Eine Situation, die die beiden Regierungen zu ändern versucht. Wei Fenghe, Chinas Verteidigungsminister. Wir bemerken unabhängig von den Äußerungen des US-Verteidigungsministers Lloyd Austin zur Indo-Pazifik-Strategie, dass die Strategie ein Versuch ist, eine exklusive kleine Gruppe im Namen eines freien und offenen Indo-Pazifiks aufzubauen, um Länder in unserer Region an sich zu reißen und ein bestimmtes Land zum Ziel zu nehmen. Es ist eine Strategie, Konfrontation zu schaffen, um andere einzudämmen und in die Zange zu nehmen. Aus diesem Grund fördern die Amerikaner das Indo-Pacific Economic Framework, IPEF, zusammen mit einer Reihe anderer Kooperationsinitiativen. Der von Biden im Oktober 2019 vorgeschlagene Wirtschaftsrahmen wird weiterhin als geopolitisches Instrument der USA angesehen, um China von der globalen Lieferkette zu isolieren.
The future of the 21st century economy is going to be
Joe Biden, US-Präsident. Die Zukunft der Wirtschaft des 21. Jahrhunderts wird größtenteils im Indo-Pazifik, in unserer Region, geschrieben. Der Indo-Pazifik umfasst die Hälfte der Weltbevölkerung und mehr als 60% des globalen BIP. Und die Nationen, die heute hier vertreten sind und diejenigen, die sich diesem Rahmen in Zukunft anschließen, verpflichten sich, auf eine wirtschaftliche Vision hinzuarbeiten, die allen Menschen, all unseren Leuten etwas bringt. Jeder der Quad-Mitgliedstaaten hat bilaterale Probleme mit China, einschließlich territorialer Streitigkeiten und angespannter diplomatischer Beziehungen. Aber ihre Hauptmotivation besteht darin, den asiatischen Drachen einzuschränken. Dies wurde 2019 in einer Rede des damaligen US-Außenministers Mike Pompeo bestätigt, der die Rolle der Gruppe darin sah, sicherzustellen, dass China nur seinen angemessenen Platz in der Welt behält. Ukiro Makosaki, ehemaliger japanischer Diplomat. Unfähig, China im wirtschaftlichen Bereich Konkurrenz zu machen, nutzen die USA militärische und diplomatische Instrumente, um China daran zu hindern, normale internationale Beziehungen aufzubauen. Das ist es, was die USA beabsichtigen. Die Quad-Allianz ist ein kollektiver, aber verzweifelter Versuch der USA und einiger ihrer Verbündeten, ihre Position und Interessen in der Region zu verteidigen, was China die finstere Bande des Indo-Pazifiks zur Eindämmung Chinas nennt. Tatsächlich bietet Quad zusammen mit AUKUS, Five Eyes und dem IPEF ein Gesamtbild der übergreifenden US-Strategie zur Eindämmung Chinas in den kommenden Jahrzehnten. Zhao Lijian, Sprecher des chinesischen Außenministeriums. China ist stets dem Glauben, dass jeder regionale Kooperationsrahmen mit dem Trend der Zeit vorangehen sollte, um friedlich und fortschrittlich zu sein und dazu beitragen sollte, das Vertrauen und die Zusammenarbeit zwischen den Ländern in der Region zu verbessern. Er sollte nicht auf Dritte abzielen oder deren Interessen schaden. Cliquen zu bilden, um andere Länder zu isolieren, auszuschließen und ins Visier zu nehmen, ist gegen den Trend der Zeit und widerspricht den Bestrebungen von Ländern und Regionen. Das ist bei den Menschen unbeliebt und zum Scheitern verurteilt. US-Außenminister Antony Blinken hat diesen Schwerpunkt in einer kürzlich gehaltenen Rede ausdrücklich bekräftigt. Auch wenn der Krieg von Präsident Putin weitergeht, werden wir uns weiterhin auf die ernsthafteste langfristige Herausforderung für die internationale Ordnung konzentrieren, und das ist die der Volksrepublik China. Wang Wenbin, Sprecher des chinesischen Außenministeriums. Außenminister Blinken sagte, China stellt die ernsthafteste langfristige Herausforderung für die internationale Ordnung dar. Dies ist eine typische falsche Information und eine Bemerkung, die China zurückweist. Die internationalen Regeln und Anordnungen haben, wie wir alle wissen, ihren eigenen klaren Begriffsinhalt. China tritt stets dafür ein, dass alle Länder das internationale System mit den Vereinten Nationen als Kern stützen, die internationale Ordnung auf der Grundlage des Völkerrechts wahren und die grundlegenden Normen der internationalen Beziehungen auf der Grundlage der Ziele und Grundsätze der UN-Charta aufrechterhalten sollten. Die Welt befindet sich nicht in einem neuen Kalten Krieg, aber sie scheint auch nicht mehr unipolar von den USA dominiert zu sein. Quad ist nur das jüngste Beispiel dafür, wie die Amerikaner versuchen, ihre Hegemonialmacht über die Welt angesichts eines aufsteigenden Chinas zu wahren.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.